Vielen herzlichen Dank für die freundliche Einführung und für die Einladung zu dieser heutigen Veranstaltung. Ich begrüße Sie ganz herzlich, besonders natürlich liebe Frau Klafke, liebe Hildegard und die Familienangehörigen. Es ist ganz prima, dass das heute so klappen konnte, dass wir uns hier alle treffen können. Ich bin ein bisschen bewegt natürlich angesichts dieser Situation, aber ich versuche jetzt, ja, Ihnen das, was ich vorbereitet habe, vorzutragen. In meinem Vortrag zur kritisch-konstruktiven Didaktik prüfe ich die Ansätze unter der Fragestellung, wie aktuell sie sind oder auch wie entwicklungsbedürftig seine Vorstellungen sind. Der Vortrag besteht aus 3 Abschnitten. Im ersten Abschnitt beschäftige ich mich mit dem Zusammenhang von Didaktik und Bildungstheorie. Im zweiten geht es um Didaktik als Theorie der Unterrichtsplanung unter Einschluss der Methodenfrage. In beiden Teilen des Vortrags entwickle ich Thesen zur Bedeutung der kritisch-konstruktiven Didaktik und ende im dritten Abschnitt mit einer Zukunftsvision. Aus Zeitgründen verzichte ich erstens auf eine ausführliche und immanente Darstellung der kritisch-konstruktiven Didaktik, verweise Interessierte jedoch auf unseren Beitrag in einem neueren Werk zur allgemeinen Didaktik. Da haben wir zusammen, Sie sehen das, mit Anne Köker und Jan-Christoph Störtländer, der heute auch hier ist, einen Beitrag verfasst, der für Lehramtsstudierende, glaube ich, ganz gut geeignet ist und relativ viele praktische Beispiele enthält. Ich kann auch aus Zeitgründen leider nur auf wenige andere Autoren eingehen, die jetzt in den letzten Jahren zur kritisch-konstruktiven Didaktik publiziert haben. Ich habe eine Reihe von Namen genannt, natürlich ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Ich komme zu meinem ersten Punkt, Bildung, die Renaissance einer Leitidee. Aus meiner Sicht kann nicht über Didaktik gesprochen werden, ohne dabei auf die jeweilig explizit benannte oder implizit durchschimmernde Bildungstheorie einzugehen. Wolfgang Klafki nannte dies, wenn ich mich richtig erinnere, Didaktik im engeren Sinne. Mit der kritisch-konstruktiven Didaktik von 1985 war es ihm gelungen, die durchaus unterschiedlichen neuhumanistischen Ansätze so aufzubereiten, dass sie von einem breiten pädagogischen Publikum als philosophische Begründung für den von ihm favorisierten Bildungsbegriff nachvollzogen werden konnten. Sein Allgemeinbildungskonzept verband die Zielsetzungen von Selbst-, Mitbestimmungs- und Solidaritätsfähigkeit mit der Orientierung auf das Allgemeine der Gesellschaft und auf die vielfältigen Entfaltungsmöglichkeiten der Heranwachsenden. Dies bot zusammen mit den epochaltypischen Schlüsselproblemen gewissermaßen eine gut vermittelbare Kurzformel von allgemeiner Bildung. Sie löste sowohl in der Lehrer- und Lehrerinnenbildung als auch auf bildungspolitisch-administrativer Ebene entsprechende Reformen aus. Beide Ansätze, seine Theorie der kategorialen Bildung, von der wir nachher mehr hören werden, die er in den 1950er Jahren präsentierte, und seine kritisch-konstruktive Bildungstheorie beeinflussten in der BRD fast 40 Jahre lang pädagogisches Denken und schulpraktisches Handeln. Ich komme zum ersten Punkt, Bildungstheorie und Auswahl der Bildungsinhalte. Die oben genannte Überschrift Bildung, Renaissance einer Leitidee stammt vom Titel eines Themenheftes der traditionsreichen Zeitschrift für Pädagogik von 2015. Wolfgang Sander, die diversen Beiträge kommentierend, resümiert: Die Bildungstheorie wurde zwar in kleinen akademischen Zirkeln weiter gepflegt, angesichts der Wucht der Post-PISA-Entwicklung, aber galt sie außerhalb dieses Diskurses vielen als zur dauerhaften Bedeutungslosigkeit verurteilt. In seiner Zusammenfassung dieser und anderer aktuell vorliegender Publikationen der Erziehungswissenschaft macht Sander demgegenüber darauf aufmerksam, dass das Thema Bildung nun auch wieder außerhalb dieser kleinen Zirkel bearbeitet wird, und er konstatiert eine entsprechende Renaissance. Die anderen Autoren sind da genannt, das ist auch nur eine Auswahl aus den letzten Jahren. Die vermeintliche Unschärfe des Begriffs oder die Schwierigkeit seiner Operationalisierung von Bildung bedeutet nach Sander keinesfalls, dass er für wissenschaftliche Konzepte und das Verstehen und die Orientierung in der Welt überflüssig sei. In einem expliziten Verweis auf Wolfgang Klafki bemängelt er, dass sich einige der neueren Konzepte von Bildung schwerpunktmäßig auf Aspekte der formalen Bildung konzentrieren und, wie er meint, materiale Aspekte der Bildung weitgehend aus dem Blick verlieren, und ergänzt, dass sie das erkenntnistheoretisch durch Wolfgang Klafki erreichte Niveau der kategorialen Bildung vollständig verfehlen. Dass eine formale Kräftebildung oder Methodenlernen ohne die materiale Seite nicht möglich ist, untermauern längst auch Erkenntnisse der pädagogischen Psychologie. Wie andere Autoren, die sich wertschätzend auf die kritisch-konstruktive Didaktik beziehen, bemängelt Sander, dass Lehrerinnen und Lehrer infolgedessen heute bei der Frage der wissenschaftlich begründeten Auswahl von Inhalten der Bildung in der Regel allein gelassen werden und eine entsprechende Argumentationsfähigkeit auch nicht gelehrt wird. Daraufhin hat Karl-Heinz Arnold schon 2013 hingewiesen. Eine inhaltliche Beliebigkeit ist die Folge. Dies zu ändern war jedoch eine Stärke der bildungstheoretischen und der kritisch-konstruktiven Didaktik Wolfgang Klafkis. Ich komme zum nächsten Punkt, die ungleichen Schwestern auf Annäherungsdiskurs im Kontext von Normativität? Fragezeichen. Im Abschluss seines Beitrags verweist der zitierte Kollege Sander auf die gescheiterten Versuche einer angeblich nicht normativen Bestimmung von Bildung. Auch hier wird einerseits anerkennend Klafkis kritisch-konstruktive Didaktik erwähnt, jedoch gleichzeitig auf vermeintliche erkenntnistheoretische Schwächen dieses Ansatzes hingewiesen. Die Normativität dieses und anderer Bildungsbegriffe wurde bisher auch von der Lehr-Lern-Forschung kritisiert. Und diese Lehr-Lern-Forschung wurde als ungleiche Schwester der allgemeinen Didaktik bezeichnet. Die Lehr-Lern-Forschung nennt sich heute erfreulicherweise psychologische Bildungsforschung. Jürgen Baumann, als einer der Hauptvertreter dieser Forschungsrichtung, bekennt, dass auch sie selbstverständlich nicht ohne Normativität auskomme. Jedoch nennt er seinen funktional-pragmatischen Bildungsbegriff normativ offen, was immer das heißt. Die angelsächsisch inspirierte Lehr-Lern-Forschung hat sich mit einer deutschen Bildungstheorie verbunden. Die Ansätze von Tenort mit der Konzipierung eines Bildungsminimums, also basale Kulturtechniken wie Lesen, Schreiben, Rechnen, werden aufgegriffen, und dies wird mit dem seit den PISA-Studien verbreiteten angloamerikanischen Literacy-Konzept in Eins gesetzt. Diese Bildung wird hier von höherer Bildung abgegrenzt, rein affirmativ verstanden und sehr eindimensional definiert als kognitive Leistungsdisposition. Es geht um den Gebrauchswert bzw. die Alltagsnützlichkeit des Wissens und die Fähigkeit, im Berufssystem zu bestehen, Employability. Martin Heinrich, der da sitzt und heute Abend auch auf dem Podium vertreten sein wird, beobachtet nicht nur die von den Vertretern der empirischen Bildungsforschung offen eingestandene normative Setzung. Baumanns Ausführungen würde Martin Heinrich als Prämissennormativität bezeichnen. Ich hoffe, dass ich das alles richtig wiedergebe. Und er kritisiert, dass dann im Laufe des Forschungsprozesses weitere normative Entscheidungen gefällt werden, die jedoch so nicht benannt und nicht reflektiert werden. Er kennt eine Operationalisierungsnormativität sowie eine Performativitätsnormativität. Ich kürze das jetzt ab. Operationalisierungsnormativität verbirgt sich zum Beispiel hinter der im Rahmen der PISA-Untersuchung gestellten Frage an die getesteten Schülerinnen und Schüler, wie viele Bücher im Haushalt der Eltern zu finden sind. Heinrich vermutet, dass mit dieser auf die soziale Schicht bezogenen Operationalisierung eine eher affirmative Rezeption der ursprünglich kritischen Gesellschaftstheorie Bourdieus einhergeht, die dann nicht nur von Eltern im Sinne einer Anleitung zur bürgerlichen Differenzherstellung gelesen werden kann. Als Performativitätsnormativität bezeichnet Heinrich, wenn aufgrund der vermeintlich neutralen und nicht wertbehafteten Studien Politik und Bildungsverwaltung beraten werden, das werden wir heute Abend noch thematisieren. Mit diesen Differenzierungen des Normativitätsthemas ermutigt Heinrich zu einer kritisch-konstruktiven empirischen Bildungsforschung. Obwohl also die kritisch-konstruktive Bildungstheorie von der Lehr-Lern-Forschung bisher noch nicht aufgegriffen worden ist, schließe ich mich der These an, die unter anderem von Tillmann und Messner vertreten wird, die regulative Idee von Bildung wird durch die empirische Bildungsforschung eher gestärkt als geschwächt. Die Kehrseite dieses Trends beobachten wir ebenfalls. Eine Allianz aus Bildungspolitik und Lehr-Lern-Forschung setzt Hoffnungen auf eine Ausweitung evidenzbasierter Forschung. Mit Erkenntnissen über effektives und effizientes Unterrichten werden Lehrkräfte aufgrund des Gewichts der Empirie nachhaltig genötigt, ihre Handlungspraxis den angeblich wertfrei erhobenen Daten anzupassen. Kollege Ladentin kommentiert diese neue Orientierung so: Empirie werde zum machtvollen Zwangsmittel, empirische Standards sollen falsche Lehrmethoden abstrafen und sollen der Akzeptanzbeschaffung dienen. Und die Daten werden erhoben, um gewissermaßen unter Umgehung von Argumentationen normativ zu wirken. Meine These: Dies dürfte pessimistisch stimmen, wenn es nicht bereits jetzt in der Gruppe der empirischen Bildungsforscher schon Beispiele für eine Perspektive jenseits des engen und missverstandenen Konzepts der aus der Medizin übernommenen Evidenzbasierung gäbe. Ich verweise auf den Kollegen Eckhard Klime vom DIPF und komme am Schluss auf die überraschende Annäherung an die Prinzipien der von Klafki praktizierten kritisch-konstruktiven Handlungsforschung zurück. Der nächste Punkt: alte und neue Ziele einer kritisch-konstruktiven Didaktik der 2020er Jahre. Ewald Tahart stellt in dem neuen Beitrag von 2017 einen Zusammenhang her zwischen dem zwischenzeitlich nachlassenden Interesse an der kritisch-konstruktiven Didaktik und der seit den 1990er Jahren zunehmenden Tendenz, neoliberales Gedankengut aus Wirtschaft und Politik auch in den Bereich der Pädagogik zu übertragen. Schulische Leistungen und Abschlüsse werden, Zitat, vor allem als Voraussetzung für Statuserhalt und Statusgewinn betrachtet. Die von Herrn Terhardt recht nüchtern vorgetragene Beschreibung dieser Entwicklung mündet jedoch in eine Würdigung des vor allem demokratietheoretischen Denkens von Klafki sowie der Behauptung, dass damit sehr aktuelle Fragen der Grundlinien unserer Gesellschaftsverfassung berührt werden. Für Wolfgang Klafki war ein Kriterium für das Ergebnis von Bildungsprozessen Verantwortungsbereitschaft, die sich im Handeln zeigt, verbunden mit Engagement im Kontext von Mitmenschlichkeit und kritische Reflexion der so gewonnenen Erfahrungen. Das hat er schon 1962 so formuliert. Das Überwinden von Fremdbestimmung, die Demokratisierung der Gesellschaft, die Frage der gesellschaftlichen Solidarität bzw. der Orientierung auf das Gemeinwohl, das Ziel der vollen Entfaltung, der vielfältigen und nicht nur kognitiven und auf Lernfähigkeit bezogenen Entwicklungsmöglichkeiten menschlicher Existenz waren Kernelemente seines Bildungsbegriffs. Angesichts der aktuellen politischen Entwicklungen, nicht nur in der Bundesrepublik, hätte Klafki argumentiert, glaube ich, dass sich hier auch Versäumnisse des Bildungssystems zeigen und dass sich Demokratie nicht mit zunehmender sozialer und wirtschaftlicher Ungleichheit verträgt. In Bezug auf die drei Leitbegriffe seiner kritisch-konstruktiven Didaktik, Selbstbestimmungsfähigkeit, Mitbestimmungs- und Solidaritätsfähigkeit, würde Wolfgang Klafki wahrscheinlich wenig ändern, so meine These. Er hatte ja vorgeschlagen, dass vor allem Lehrerverbände von Zeit zu Zeit die Relevanz der von ihm genannten epochalen Schlüsselprobleme erneut diskutieren. Denn diese Normativität wollte Klafki immer an die Diskussion der Lehrerverbände rückbinden, was in Bezug auf einige Unterrichtsfächer und Fachdidaktiken geglückt ist. Davon werden wir heute Nachmittag sicher etwas hören. Um eine solche Diskussion anzuregen, hätte Wolfgang Klafki wahrscheinlich vorgeschlagen, bei den Schlüsselproblemen die prominente Stellung des Problems der gesellschaftlich produzierten Ungleichheit beizubehalten. Vermutlich würde er es aber in Bezug auf die notwendige Aktualisierung befürworten, dass das Demokratiethema explizit in die Liste der Schlüsselprobleme aufgenommen werden würde. Da steht es nämlich nicht drin. Vielleicht im Kontext mit Demokratisierung in Wirtschaft und Bürokratie. Schulen müssen ihre Bildungsziele neu ausrichten, forderte der Bildungsforscher Lothar Krappmann im 2016 veröffentlichten Manifest Kinderrechte, Demokratie und Schule. Klafki würde sich vermutlich dem Votum dieser Erziehungswissenschaftler angeschlossen haben. Demokratieerziehung muss Kern der Schulbildung sein. Ich komme zu meinem zweiten Punkt. Das habe ich alles schon erwähnt, glaube ich. Genau. Und bin jetzt bei noch sozusagen eine Folie weiter. Genau, ich bin schon bei Reanimation der allgemeinen Didaktik bzw. Wiederbelebung einer Totgesagten. Mit dieser Überschrift zitiere ich Martin Rotland. Es gab ähnliche andere Überschriften, die ich jetzt aus Zeitgründen weglasse. Ähnlich wie beim Bildungsbegriff schien sich parallel zum Erstarken der pädagogischen Psychologie die Bedeutung der allgemeinen Didaktik abzuschwächen. Die Lehr-Lern-Forschung schmiedete eine Allianz mit den vor allem naturwissenschaftlich orientierten Fachdidaktiken. Frage: Erleben wir nun auch in dem Bereich der Didaktik im weiteren Sinne, so hatte Klafki es bezeichnet, wenn es um die Bestimmung der Ziele und Inhalte unter Einschluss der Frage nach den Unterrichtsmethoden ging, erleben wir auch dort eine Renaissance der kritisch-konstruktiven Didaktik? Ich gehe auf die Frage ein, ob sich die kritisch-konstruktive Didaktik in diesem Kontext weiterentwickeln muss, und frage, wie sieht es eigentlich aus mit der kritisch-konstruktiven Didaktik? Das große Verdienst Wolfgang Klafkis war, dass er sowohl 1958 als auch 1985 eine Zusammenführung der bildungstheoretischen Vorklärungen und der praktischen Orientierung für die Unterrichtsvorbereitung sowie der nachträglichen Reflexion von Unterricht konzipiert hat. Ich verweise hier dennoch in einigen kurzen Thesen auf einige Schwächen oder auch Rezeptionsschwierigkeiten der kritisch-konstruktiven Didaktik. In beiden Modellen, da unterscheide ich mich, glaube ich, von Herrn Plöger, aber das werden wir nachher hören, klaffen aus meiner Sicht zwischen theoretischen Ausführungen und den praktischen Anleitungen für die Unterrichtsplanung doch Lücken und haben ja einige Rezeptionsschwierigkeiten auch nach sich gezogen. Zum Beispiel ist unklar, wie das Perspektivenschema der Unterrichtsplanung mit den 5 alten und 2 neuen Leitfragen genau mit den oben genannten Kernbegriffen der kritisch-konstruktiven Allgemeinbildung, also Selbstbestimmung, Mitbestimmung, Solidarität, sich verbinden. Das erschließt sich nicht unmittelbar. Ebenso unklar ist, wieso die Selbsttätigkeit der Schülerinnen und Schüler auf die Klafki unter Bezug auf Hugo Gaudig in seinem Werk von 1952, das erst 2013 veröffentlicht wurde, noch ausführlich hingewiesen hat. Das fehlt aber in den übrigen Skizzen. Entsprechend fehlen auch explizite Hinweise auf das Entwerfen von Aufgaben für die Schülerinnen und Schüler. Auch die Dramatik, die sich gerade zwischen den 5 oder 7 Leitfragen der didaktischen Analyse abspielt, also zum Beispiel zwischen vorhandener Gegenwartsbedeutung und wünschenswerter Zukunftsbedeutung eines Inhalts, ist aus meiner Sicht nicht ausreichend entfaltet. Ebenso mit welchem mikrodidaktischen Konzept ein Unterricht zu epochaltypischen Schlüsselproblemen gelingt, der nicht bevormundend ist. Diese und weitere Gründe für Schwächen oder auch Rezeptionsschwierigkeiten des didaktischen Modells werden heute an vielen Orten aufgegriffen und theoretisch bearbeitet. Dies geschieht im Kontext eines Trends, der mit Reanimation der allgemeinen Didaktik etwas despektierlich beschrieben worden ist. Auf der Folie finden sich ohne Anspruch auf Vollständigkeit eine Auswahl an neueren Werken, von denen sich nicht wenige explizit auf die kritisch-konstruktive Didaktik beziehen, ohne dass jedoch von einem Alleinstellungsmerkmal gesprochen werden kann. Da müsste jetzt irgendwo nochmal eine Liste mit Autoren kommen. Kommt die da?
Kommt nur leider nicht.
Kommt nicht? Okay. Vielleicht kommt die später noch. Allgemeine Didaktik mit Empirie und empirische Bildungsforschung mit allgemeiner Didaktik? Fragezeichen. Dass Klafki selbst große empirische Projekte wie das Marburger Grundschulprojekt geleitet und die Ergebnisse genutzt hat, um auf dieser Basis ein neues theoretisches Konstrukt zur kritisch-konstruktiven Didaktik vorzulegen, ist ein Beleg für das von ihm praktizierte Wechselverhältnis von Empirie und Theorie, allerdings wissenschaftstheoretisch eher noch dem geisteswissenschaftlichen Paradigma beziehungsweise dem Handlungsforschungsparadigma zuzuordnen. Beide wurden jedoch von Vertretern der empirisch-analytischen beziehungsweise der positivistischen Wissenschaften als nicht wissenschaftlich abqualifiziert. 2 Thesen lassen sich hier aufstellen. Erstens, inzwischen ist eine Reihe von Untersuchungen publiziert worden, bei denen man die von Wolfgang Klafki entworfenen Prinzipien der allgemeinen Didaktik in empirische Studien einbezogen hat. Zum Beispiel hat 2006, 2007 und 2008 Sigrid Blömecke zusammen mit Co-Autorinnen und Co-Autoren eine Reihe von entsprechenden Untersuchungen vorgelegt, in denen sie sich explizit auf Wolfgang Klafki bezogen hat. Auch zum Beispiel die Forschergruppe um Thorsten Bohl ist empirisch tätig geworden und hat unter Einbeziehung einiger Orientierungen an Wolfgang Klafki das Defizit der allgemeinen Didaktik bezüglich der Planung von Aufgabenstellungen für die Schülerinnen und Schüler bearbeitet. Ähnlich ist auch die Bielefelder Forschungsgruppe vorgegangen, eine Gruppe um Koch und Störtländer. Mit einer aktuellen Studie belegt Störtländer, der heute auch hier ist, empirisch, dass Schülerinnen und Schüler die meisten der von Klafki genannten Schlüsselprobleme selbst auch als solche empfinden. Eine These lautet daher, im Sinne eines sicher noch zu verstärkenden Trends entwickelt sich die allgemeine Didaktik inklusive der kritisch-konstruktiven Didaktik zu einer empirisch gestützten Wissenschaft. Eine zweite These stellt dies in Frage. Schon Sigrid Blömecke hatte sich der Vielfalt der Beziehungen zwischen Zielen, Inhalten, Methoden, personalen Interaktionen zwischen Lernenden und Lehrpersonen empirisch zu nähern versucht. Inzwischen tritt zum Beispiel als eine der zurzeit avanciertesten Lehr-Lernforscherinnen Mareike Kunter, eine Schülerin Jürgen Baumatz, in diese Fußstapfen. Sie hat bereits 2005 unter dem Begriff der multiplen Ziele solche Aspekte in ihre empirische Arbeit einbezogen, die über rein kognitiv-mathematische Inhalte hinausgehen, von mir als ein Versuch eingeschätzt, sich mit psychologischen Konstrukten und Begriffen, den auch allgemeinbildenden Aufgabenstellungen des Fachunterrichts anzunähern. Denn sie meinte, im Mathematikunterricht dürften nicht nur fachliche Ziele verfolgt werden. In einem 2016 erschienenen Aufsatz schreibt sie zusammen mit Silvia Ewald, dass die klassischen Forschungen zu effektiven Unterrichtsmethoden wie entdeckendem Lernen oder Instruktion häufig inkonsistente Ergebnisse erzielen. Und wenn man dann noch sogenannte Tiefenstrukturen von Unterricht einbezieht, ergibt sich unter anderem, dass die Interaktionsebenen zwischen Lernenden und Lehrpersonen eine enorme Rolle spielen. Die Autorinnen schüren hier Zweifel und fragen, ob es überhaupt möglich ist, für alle Schülerinnen und Schüler gleichermaßen ein Modell des qualitätsvollen Unterrichts zu entwerfen. Sie bemängeln, noch allzu oft thematisieren Praxishandbücher zur Unterrichtsentwicklung in erster Linie Methodenfragen und liefern kaum Anregungen zur Verbesserung der Lehr-Lernprozesse im Sinne von Tiefenstrukturen. Die bisher von der empirischen Bildungsforschung identifizierten drei Hauptvariablen des effektiven Unterrichts, optimale Klassenführung, kognitive Aktivierung der Lernenden und konstruktives, wertschätzendes Lehrerverhalten, könnten aus Sicht dieser Forscherin mit Sicherheit nicht das ganze Unterrichtsgeschehen erfassen. Und sie meinen, neben Leistungstests dürften andere Zielkriterien von Unterricht nicht aus dem Blick geraten. Diese Zitate können als Beleg für meine These genommen werden, dass sich die empirische Bildungsforschung allgemeindidaktischem Denken nähert, bisher allerdings ohne ihr Begriffssystem zu nutzen. Kunter und Ewald hoffen, dass diese komplexen empirischen Ergebnisse zur Bedingungsvielfalt des Unterrichts Eingang in die Lehrerbildung finden. Leider, oder man weiß nicht, ob leider, wurde bereits gegen Ende der 2000er Jahre die These vertreten, ob es überhaupt noch gerechtfertigt sei, dass erziehungswissenschaftliche Veranstaltungen zum Thema der allgemeinen Didaktik in den Kanon universitärer Lehrveranstaltungen aufgenommen werden sollten. Die Lehr-Lern-Forschung könne das eigentlich alles besser. Der Ausgang dieser Debatte ist noch offen, doch sei auf eine Reihe von empirischen Studien hingewiesen, deren Ergebnisse die Relevanz der Module zur allgemeinen Didaktik belegen konnten, zum Beispiel Herr Plüger und Herr Scholl, Herr Zierer, Herr Bach und so weiter. Also es ist eine ganze Reihe von Studien. Hier waren und sind die didaktischen Modelle von Wolfgang Klafki ein unverzichtbares Element des Lehrangebots. Wenn in Zukunft jedoch auf beiden Seiten empirische Bildungsforschung und allgemeine Didaktik neuere angloamerikanische Modelle des Learning through a meaningful context rezipiert würden, erscheint am Horizont die Vision einer fruchtbaren Allianz aus empirischer Bildungsforschung und kritisch-konstruktiver Didaktik. Ich kriege ein Zeitproblem. Wie viel habe ich noch? 2 Minuten. Okay. Das ist auch eigentlich eher ein Exkurs. Ich musste auf die Kompetenzorientierung eingehen, die ja in den letzten Jahren sehr wichtig geworden ist. Sie führt dazu, dass in einigen Fachdidaktiken Lehramtsstudierende lernen, Unterricht zu planen, indem ihnen gezeigt wird, wie sie in einer Tabelle sogenannte Kompetenzkästchen auszufüllen haben. Wie gewagt ist meine These, dass der Zenit der Kompetenzorientierung bereits überschritten worden ist und außerdem die Implementierung gestartet wurde, ohne die Lehrperson mitzunehmen? Ich zitiere aus einem Interview mit einer berufserfahrenen Sekundarstufenlehrerin. Es liefert ein Beispiel für die Rekontextualisierung der kompetenzorientierten staatlichen Lehrpläne. Sie sagt, dass bestimmte Kriterien eingehalten werden müssen, dass Standards umgesetzt werden müssen, dass diese ganze Kompetenzschielerei, dass eben geguckt wird, dass sich auf einen Minimalkonsens von Kompetenzen zu einigen, die eben bis zu einem gewissen Jahrgang erreicht werden sollen, das kann ich alles gut nachvollziehen und leben. Aber ich glaube einfach, dass ich für mich dann am glücklichsten war, wenn ich das noch anreichern konnte, über dieses Minimalmaß hinaus weiter anreichern konnte, mit Ideen, Projekten, Arbeitsformen, von denen ich manchmal glaube, dass Schüler sich ansonsten privat damit gar nicht auseinandersetzen. Ich komme zum Schluss. Fazit und Wünsche für die Zukunft. Die kritisch-konstruktive Didaktik spielt also heute im erziehungswissenschaftlichen und lehrerbildenden Kontext zum Teil noch immer oder auch wieder eine Rolle, und zwar in dem Sinn, dass der von Wolfgang Klafki formulierte Bildungsbegriff weithin anerkennend und im Sinne einer orientierenden Leitfigur wahrgenommen wird und gerade durch Absetzbewegungen in seiner Bedeutung noch gestärkt wird. Zukunftsweisend, nämlich über die zu erwartende Hochphase der Evidenzbasierung hinaus, werden die Erfahrungen sein, die von Wolfgang Klafki im Rahmen der Handlungsforschung erworben worden sind. Denn wie oben erwähnt, findet Handlungsforschung nun im Gewand der Praxisforschung und über den Umweg über angloamerikanische Ansätze als vermeintlich neues Konzept Eingang in die empirische Bildungsforschung. Ich habe auf Klima und das DIP verwiesen. Letzte These: Wenn diese Praxisforschung in eine auf Augenhöhe angelegte Kooperation zwischen kritisch-konstruktiver Didaktik, kritisch-konstruktiver Bildungsforschung unter Einschluss der Praktiker bis hin zu den Schülerinnen und Schülern münden würde, wäre dies als Prinzip demokratischer Schul- und Unterrichtsentwicklung ganz im Sinne Wolfgang Klafki, und es ergäbe sich die Chance, die vermeintlichen, aber auch vielleicht die echten Schwächen der kritisch-konstruktiven Didaktik als gemeinsames Projekt zu bearbeiten und diesen fruchtbaren Ansatz weiterzuentwickeln. Das heutige Gedenken an das Lebenswerk Wolfgang Klafkis ist mit außerordentlichem Dank an ihn verbunden, und auch Ihnen vielen Dank für die Aufmerksamkeit.